Die meisten von euch haben sicher schon mal ihren Namen gehört. Es geht um Sarah Nuro. Schlagartig ins Rampenlicht katapultiert wurde sie durch Heidi Klums Germany's Next Topmodel. Das war allerdings auch schon vor 14 Jahren. Heute will ich mit ihr unter anderem über diese Zeit sprechen. Wie war das, für die 19 Jahre alte Sarah von jetzt auf gleich deutschlandweit bekannt zu sein? Allerdings ist sie nicht nur ein erfolgreiches Topmodel, sondern auch Sozialunternehmerin. Mit ihrer Schwester Sali gründete sie zum Beispiel Nuro Coffee, Kaffee aus Äthiopien, dem Heimatland ihrer Eltern, und Nuro Women. Ihr Verein vergibt Mikrokredite an Frauen aus den ländlichen Regionen Äthiopiens und leistet damit Starthilfe. Was das für sie bedeutet, wie sie auf die Idee kam, erzählt sie mir jetzt. Aufzugtür auf für Sarah Nuro. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Sarah Nuro, welch eine Ehre.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Darf ich fragen, von wo du gerade einsteigst und wo der Aufzug hinfährt?
Ich bin in meinem Homeoffice in meiner Wahlheimat Zürich. Bin in meinen gemütlichen vier Wänden und freue mich jetzt, mit in den Aufzug zu steigen.
Und wohin geht die Reise?
Wohin geht die Reise? Muss ich kurz überlegen. Instinktiv würde ich sagen, nach oben. aber keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, wo ich rauskomme.
Gab es schon mal eine krasse Situation, an die du dich erinnerst, die in einem Aufzug dir widerfahren ist? Oder eine schöne?
Ich glaube, die Frage stellst du öfters und ich hätte mich eigentlich vorbereiten können, habe ich nicht. Ich muss kurz überlegen. Tatsächlich steige ich selten in Aufzügen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, es liegt nicht an Platzangst, aber ich versuche eigentlich immer Stufen zu gehen und bin gar nicht so oft in Aufzügen. Aber doch, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Äthiopien und in einem ziemlich hohes Gebäude von dem Langstreckenläufer Haile Gebrselassie. Und der hat so, in Äthiopien gehört ihm das ganze Gebäude und ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt ganz oft es zu Verstopfungen kam oder beziehungsweise zu, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass ein Aufzug einfach stehen bleibt und ich war nicht alleine, ich war in einer Gruppe mit unterschiedlichen Leuten und drei hatten wirkliche Platzangst und wir waren irgendwie, das war, glaube ich, im 25. Stock mit dementsprechend vielen Stufen und da habe ich natürlich bevorzugt, einen Aufzug zu nehmen und dann sind wir tatsächlich kurz stehen geblieben, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, aber da sind wir stecken geblieben, das ist das jetzt und habe in dem Moment wirklich Panik bekommen, weil ich nicht ganz auf die, ich habe zu sehr auf die äthiopische Technologie vertraut. Und habe in dem Moment sehr bereut, dass ich nicht die Stufen genommen habe wie die anderen. Aber das konnte sehr schnell gelöst werden und war eine Sache von vielleicht 3 Minuten, aber trotzdem schon mit Schrecken verbunden. Und seitdem an habe ich immer so ein gemischtes Gefühl mit Aufzügen. Aber ich finde es aber grundsätzlich gut und wichtig, dass es Aufzüge gibt, gerade um auch eben Barrieren zu ermöglichen für jeden. Genau.
Das heißt, das war vielleicht für dich so eine Art traumatisches Erlebnis? Also du denkst jedes Mal, wenn du einen Aufzug siehst, an diese Situation?
Ja, schon, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass ich jetzt immer gern zu Fuß gehe und nicht mehr so oft in Aufzügen einsteige. Es ist dann immer natürlich dann, wenn ich habe sehr lange im Altbau gewohnt und hatte 66 Stufen. Ich habe immer so einen Tick, dass ich Stufen zähle. Und da habe ich mir immer einen Aufzug gewünscht, weil ich habe das gehasst. Und ich bin auch kein Fan von Getränke liefern lassen, weil ich immer so Mitleid habe mit diejenigen, die dann für die Arbeit leisten müssen und die ganzen Stufen hochlaufen müssen, weil man selber zu faul ist und alles mit Geld versucht zu kaufen. Aber in solchen Momenten wünsche ich mir eigentlich einen Aufzug.
Und in welchem Stockwerk wohnst du jetzt?
Jetzt im 4. Stock.
Das sind aber auch nicht wenig Stufen, oder?
Nee, und wir haben mittlerweile einen Aufzug. Okay. Aber das ist in der Schweiz und da vertraue ich auf die Technologie und auf die Wartung.
Also ich muss dir jetzt leider nicht weiter beunruhigen, aber in Deutschland zum Beispiel gehen die Aufzüge auch regelmäßig und oft kaputt, vorzugsweise an Bahnhöfen, wo sie sehr häufig benutzt werden. Das ist für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste immer wieder eine Lotterie.
Ja.
Ob man überhaupt noch zum Zug kommt oder nicht.
Das ist eine Zumutung. In Berlin ist es wirklich ein Problem. Also das denke ich mir ganz oft auch für, ich bin jetzt Tante geworden und bei meiner Schwester, die hat jetzt einen Kinderwagen. Und wenn sie, also sie ist auch sehr eingeschränkt und dann wird das einem erst bewusst. Also man ist ja selbst im Alltag sehr eingeschränkt und nicht so weit weitsichtig und vergisst man, was es bedeutet, wenn man nicht diese Mobilität hat. Und, genau. Und das wird einem erst dann bewusst, wenn man selber davon betroffen ist. Und das ist natürlich eine Zumutung und eigentlich schrecklich.
Als wir uns für diese Aufzeichnung hier vorbereitet haben, stechen natürlich zwangsläufig drei Themen hervor, für die du stehst. Viele der HörerInnen kennen dich wahrscheinlich, die meisten wahrscheinlich sogar, wenn nicht gar alle. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie bauen wir unser Gespräch auf. Ne? Also wir können über Germany's Next Topmodel reden. Wir können über deine Biografie sprechen, die auch super spannend ist und super beeindruckend. Und natürlich auch über dein Business, dein Nuro Coffee und Nuro Women Initiativen. Und ich habe dann überlegt, wie baut man eigentlich jetzt so eine Dramaturgie auf? Und da fiel uns auf, dass deine Mutter immer mittwochs eine traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie macht, die in drei Stufen aufgeteilt wird. In die erste Stufe der Genuss, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Dann kommt die zweite Stufe der Aufguss. Und beim Aufguss wird dann quasi über Probleme gesprochen. Und dann der dritte Aufguss wäre dann das Lösen von Problemen. Und wenn wir unser Gespräch heute so aufteilen würden, mit welchem Thema möchtest du anfangen? Erst der Genuss.
Ja, sehr gerne. Schön. Also das fühlt sich wie zu Hause an.
heute Genuss. Ist sogar Mittwoch.
Ja, das stimmt. Also und heute wird meine Mama auch meistens, ja, um die Uhrzeit wird es wahrscheinlich jetzt Kaffee aufkochen und die Zeremonie machen. Ja, also Genuss sehr gerne über das Schöne im Leben, über Positives, über Hoffnung, Potenzial, da würde ich gerne drüber sprechen.
Das ist ja in Zeiten wie diesen gar nicht so einfach, ne? Wo wir auf der einen Seite erleben, dass der Klimawandel seit Jahrzehnten über uns lauert und uns auch wirklich zunehmend beschäftigt. Dann der Ukraine-Krieg und dann natürlich auch die Situation in Äthiopien, wo der WHO-Chef sogar sagt, die Krise dort ist größer als die ukrainische Krise beziehungsweise der Krieg, den Russland da angezettelt hat. Was macht dir denn Hoffnung?
Also du hast natürlich recht. Also es gibt wenig, woran man sich festhalten kann, wenn man, sobald man die Nachrichten aufmacht. Ich gebe ehrlich zu, dass ich momentan wenig News konsumiere, einfach weil ich merke, wie sehr mich das demotiviert und auch traurig macht. Aber ich versuche immer in Richtung Hoffnung zu blicken und bei all dem Negativen doch noch irgendwas Positives rauszuziehen und eben in dieser Hoffnung, in dem Vertrauen sein, dass es besser wird. Und da merke ich, dass wenn ich in die junge Generation blicke, ich habe eine jüngere Schwester, die ist jetzt 19 Jahre, wie aufgeklärt sie ist, wie engagiert sie ist und auch ihre MitstreiterInnen in ihrem Alter, das gibt mir Hoffnung. Also die neue Generation, die jüngere Generation, die nur diese Realität kennen, gefühlt, und die trotzdem aktiv werden, die trotzdem ihre Stimme erheben und versuchen, einen Beitrag zu leisten, das gibt mir Hoffnung. Und auch, ehrlich gesagt, auch wenn wir jetzt immer von Globalisierung sprechen und dass man, und auch wir haben ja diese durch die Technologie und durch das Internet ja Zugang zu allen Informationen 24 Stunden auf der ganzen Welt, merke ich, wie wichtig mir das ist, dass ich so mein Safe Space, also meine direkte Umgebung, Freunde, Familie, Arbeit, Umfeld noch mehr pflege. Und wenn ich schon nicht das Außen beeinflussen kann, so versuche ich so mein Inneres und auch meine Umgebung positiv mitzugestalten und da nach vorne zu schauen und das Beste draus zu machen. Also ich merke schon, dass ich sehr in mich gekehrt bin, aber auch eben das sehr schütze und auch mehr pflege, als dass ich das vorher gemacht habe.
Das finde ich total spannend, weil du hast ja gerade gesagt, deine Schwester ist 19. Du selber hast mit 19 schlagartig auch Bekanntheit erlangt, als du bei Germany's Next Topmodel 2009, glaube ich, war das, gewonnen hast als Topmodel, aber auch als erstes schwarzes Model in Deutschland. Hat sich, ich meine, dieses Leben, was man dann da zumindest im Fernsehen präsentiert bekommt, High Life, High Society, Luxus, Glamour, hat sich da deine Perspektive auf Genuss geändert?
Also auf Genuss, also man denkt sofort bei Genuss an Essen. Also ich zumindest an Essen, Trinken, irgendwie an das. Wenn du darauf hinaus möchtest oder jetzt rein Genuss im weitesten Sinne,
ja,
das Schöne.
Wellness, Bar, Hotel, ja. Urlaub.
Das hat sich, also ich bin in den Genuss der schönen Seiten, also der vermeintlich luxuriösen, in Anführungszeichen, das sieht man jetzt in dem Podcast nicht, aber ich mache dieses Anführungszeichen, vermeintlich schöne des Lebens bin ich gekommen im Sinne von teuren Hotels, lukrative Jobs, komfortables Fliegen und so weiter. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass das eine schöne Außenfassade ist, aber mit wenig Substanz, also dass das ja nicht wirklich die Realität ist und dass das vielleicht eine, nicht Kehrseite, aber eine Seite dieses Berufes ist, was aber nicht selbstverständlich ist. Also das klassische Model-Alltag ist, sieht ganz anders aus. Und dann hetzt man von einem Job zum anderen, zum einem Casting und ist in irgendwelchen Model-WGs und hat eben nicht dieses ganze komfortable Leben. Das ist, auch mir wurde eine Welt geöffnet und suggeriert, die eher daraus resultiert ist, dass ich bei dieser Fernsehsendung mitgemacht habe und weil ich eine plötzlich prominente Person war, weil ich in der Öffentlichkeit war, aber dass das eigentlich als Model, sobald, gerade wenn man anfängt, fängt man ganz unten an. Also das ist, man hat all diese vermeintlichen Vorteile, die hat man erst nach vielen, vielen Jahren harter Arbeit. Und das ist dann schon so eine Illusion, die aus so einer Sendung resultiert, was, glaube ich, auch um zu suggerieren für die Zuschauer, dass das so toll und erstrebenswert ist, um sich irgendwie, glaube ich, zu rechtfertigen, warum es dieses Format überhaupt gibt. Aber jetzt verrenne ich mich. Aber im Grunde habe ich das alles natürlich genossen. Ich fand das aufregend und toll. Aber ich bin zeitgleich zu meinem Sieg auch im Landesinneren von Äthiopien gereist, in das Land meiner Eltern, im Auftrag einer Entwicklungshilfe namens Menschen für Menschen, die mich als ihre Jugendbotschafterin wollten, dass ich Fundraising betreibe und Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung leiste und möglichst viele junge Menschen mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit näher bringe. Und diese Reisen nach Äthiopien haben wie so meine Scheuklappen geöffnet, im Sinne, dass ich habe über den Tellerrand geblickt und habe verstanden, was es bedeutet, wenn Menschen wirklich im Existenzminimum leben. Was es heißt, wenn Menschen in bitterer Armut aufwachsen müssen. Und gleichzeitig wurde ich auch mit meinen Privilegien konfrontiert, was dazu geführt hat, dass ich dieses neue glamouröse Leben gar nicht mehr wirklich so annehmen konnte, weil ich verstanden habe, dass das ist ja nicht die Realität und auch nicht die Norm. Weder für einen Otto-Normal-Verbraucher in Deutschland und noch viel weniger für die Menschen in Äthiopien oder Afrika.
Aber versetzt mir doch nochmal die 19-jährige oder gar 15-jährige Sarah Nuru zurück. Mit 15 wurde so auf einer Fußgängerzone von einer Fotografin entdeckt. Wenn man sowas liest, dann habe ich manchmal so einen Cringe-Moment, wo ich dann denke so, oh Gott, das kann aber auch richtig schief gehen, ne? Wenn eine 15-jährige junge Frau angesprochen wird, ey, du hast Talent, das kann auch ganz schnell ganz nach hinten losgehen. Also wie war das denn damals? Hast du dich da krass geehrt gefühlt und irgendwie dann zu gewinnen mit 19 bei Germany's Next Topmodel? Da warst du ja wahrscheinlich noch nicht an dem Status der Erkenntnis, wie du jetzt bist. War das dein Traum?
Nein, also erstmal auf der Straße mit 15 anzusprechen, da war ich erstmal geschmeichelt überhaupt, weil die Selbstwahrnehmung ist immer eine andere. Gerade mit 15, wenn man so noch mitten in der Pubertät ist, plötzlich, also als schön empfunden zu werden, wenn man selber sich so gar nicht sieht, das war erstmal schmeichelhaft. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner besten Freundin Mara eben in München in der Kaufingerstraße entlang gelaufen bin und dann eben angesprochen worden. Ich eigentlich in dem Moment eher nicht Scham, aber mir war das so unangenehm, dass sie nur mich angesprochen hat und nicht meine Freundin. In dem Moment war ich so, oh Gott, was ist mit meiner armen Freundin? Ja, für sie muss das jetzt gerade bestimmt irgendwie unangenehm sein, dass nur ich angesprochen worden bin. Und dann kam natürlich, war ich geschmeichelt, aber bin dem Ganzen gar nicht so nachgegangen und habe mir da auch nicht so viel eingebildet, weil ich mein Selbstbewusstsein war noch nicht so ausgeprägt und ich war eher so unsicher und wusste nicht, was ich davon halten sollte. Und meine Eltern waren sowieso vorsichtig und waren so, ob das so das Richtige ist. Und dann später mit 19, als ich dann bei Germany's Next Topmodel teilgenommen habe, auch weil mein damaliger Freund mehr in mir gesehen hat, als ich selber in mir gesehen habe und er mich angemeldet hat und der Meinung war, dass ich das kann, was zu meiner eigenen Überraschung dann auch noch tatsächlich Realität wurde, dass ich dann auch gewonnen habe. Das war nie ein Traum. Also ich bin da wie so reingerutscht. Zu Beginn ehrlich gesagt aus Neugier. Also ich habe auch immer gedacht, ah, das steht schon fest, die wissen von vornherein, wen sie wollen. Das ist alles so gestellt und war eher so kritisch dem eingestellt und habe mir gedacht, naja gut, jetzt kann ich mal hinter die Facette blicken und meinen Freunden von, also so Gossip hinter den Kulissen erzählen und nimm's mal mit. Und habe aber in dem Verlauf gemerkt, als ich immer wieder weiterkam, wie sehr ich das dann wollte, weil das war dann so mein Ehrgeiz war dann auch angespornt, da wirklich, also wenn alle um dich herum das wollen und da etwas zu gewinnen gibt, dann will man das auch. Und aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich einlasse und was dieser Sieg letztendlich für Folgen hat, dass man plötzlich dann eine Person des öffentlichen Lebens wird. Also jetzt im Nachhinein extrem naiv, ja, um nicht zu sagen dumm, nein, Scherz, das nicht, aber sehr naiv, weil man denkt ja zumindest heute nach, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, die es jetzt gibt, dass man meint, 15. dass man weiß, 14, okay, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich habe nicht verstanden, dass man dann so eine öffentliche Person wird. Das war mir nicht bewusst. Und das war dann schon nochmal eine neue Herausforderung.
Kennst du zufällig die Kinoreihe Twilight?
Ja.
Da gibt es auch die Vampire und die Wölfe. Und die Vampire, die leiden wegen etwas, wo man als Normalsterblicher denken würde, warum leidet ihr eigentlich? Naja, sie werden unendlich alt. Sie haben nur ein bisschen Problem mit Sonnenlicht, aber auch dagegen kann man was machen. Und selbst, also Patterson, der Schauspieler, der verkörpert ja
Robert
auch diese
Patterson.
Genau, der verkörpert ja auch diese Rolle, so als wäre sein Vampir-Dasein so eine Art Behinderung. Und er würde total drunter leiden. Und ich habe als Zuschauer mich dann manchmal gefragt, so ernsthaft, ist das nicht auch geil, ewig lange zu leben? Das heißt, ich würde mich jetzt bei dir fragen, bereust du das? War das wirklich alles so schlimm? Oder hatte das nicht auch eine schöne Zeit? Am Anfang zumindest.
Also ich bereue das nicht. Also überhaupt nicht, weil ich weiß und ich schäme mich auch nicht für meinen Werdegang. Auch wenn ich weiß, wie sehr die Sendung Germany's Next Topmodel mit Vorurteilen behaftet ist. Berechtigten Vorurteilen, ehrlich gesagt. Heute sehe ich das auch mit ganz anderen Augen, wie noch damals mit 19. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt, als ich mittendrin war, nicht eine Sekunde gelitten. Also ich war ja freiwillig da. Ich hatte niemand gezwungen. Also mein Freund hat mich hingeschickt und mich angemeldet, aber trotzdem hätte ich zu jedem Zeitpunkt aussteigen können. Und ich muss sagen, es war eine sehr aufregende Zeit. Ich war noch nie alleine. Ja. Ich war vorher noch nie alleine im Ausland. Das war für mich eine ganz aufregende Zeit, die Welt zu bereisen. Und ich bin über mich selbst hinausgewachsen aufgrund der Herausforderung, die so eine Sendung mit sich bringt. Und bin auch im Nachhinein natürlich plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht mehr U-Bahn fahren zu können, weil man angesprochen wird, unter Dauerbeobachtung ist. Das ist natürlich schon eine Umstellung, aber es gibt immer so zwei Seiten, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich kam zum Glück gut weg in dieser Sendung. Ich muss gestehen, ich habe meine Sendung nie geguckt, in der ich jetzt teilgenommen habe. Ich wollte das nicht und habe es bis heute nicht gemacht, weil ich die Erfahrung in Erinnerung behalten wollte, die ich als schön empfunden habe. Und ich wollte es nicht, dass das zerstört wird, indem ich diese Sendung gucke und dann auf 90 Minuten komprimiert wird und das ja nicht die Realität widerspiegelt. Wie auch immer, auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus, dass...
dass du es nicht bereust.
Dass ich das nicht bereue und ich eben gut wegkam und die Leute sehr positiv auf mich zugekommen sind. Und auch die Tatsache, dass mit meinem Sieg es sehr vielen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, Hoffnung gegeben hat, dass man nicht blond und blauäugig sein muss, um als Deutsch wahrgenommen zu werden oder einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, sondern also noch heute, viele Jahre später, ich von Taxifahrern angesprochen werde, wie sehr sie sich für mich gefreut haben, weil sie in mir ihre Töchter gesehen haben, ihre Frauen, ihre Schwestern und sich selber, weil sie sich repräsentiert gefühlt haben. Und schon dafür bin ich sehr dankbar, dass ich mit meiner Teilnahme auch einen Beitrag leisten konnte, losgelöst von dieser Sendung, was man davon hält.
Das finde ich total spannend, was du da erzählst, weil eine Beobachtung, die ich mal gemacht habe, ich habe meine Diplomarbeit über die Darstellung von behinderten Menschen im deutschen Fernsehen geschrieben. Und das war, keine Ahnung, Anfang der 2000er, ja. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass Ayman Abdallah, der Moderator von Galileo auf ProSieben, der für mich erste Mensch und Moderator mit Migrationshintergrund war, an den ich mich erinnern kann. Und ich habe mich gefragt, warum sind die privaten Fernsehsender, was das angeht, eigentlich Vorreiter? Weit vor ZDF, weit vor der ARD, ja. Aber trotzdem dann oft noch so klischeebeladen. Also außer bei Ayman Abdallah. Ich glaube, der hat sich wirklich von seinem Migrationshintergrund frei moderiert, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Also er moderiert halt Galileo. Und er muss nicht ständig, wie es ewig gemacht wird, ja auch von ARD-Moderatorinnen, die einen Migrationshintergrund haben, dass sie dann erstmal eine Doku machen müssen, wie das in ihrer Heimat ist. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Das ist interessant. Das ist mir so nie mir nicht bewusst gewesen im Vergleich zum Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, ja.
Mhm. Aber gleichzeitig macht irgendwie Germany's Next Topmodel 14. Staffel mit Diversity auf und am Ende gewinnt dann doch wieder die weiße, blonde, heterosexuelle Person, obwohl der Cast relativ divers war.
Ja, ist es so. Ja, ich habe das leider nicht mehr, ich verfolge das nicht mehr. Ja, aber
kein Problem.
Ja. Am Ende ist es genau, letztendlich ist, man unterschätzt, wie wichtig Repräsentanz ist in allen Feldern und auch was für eine Wirkung, was man signalisiert, indem man eben nicht die klassischen gängigen Siegerinnen wählt oder Moderatoren und all das und dass es jetzt langsam anfängt. Also noch vor, glaube ich, 14 Jahren war das nicht so divers. Da hieß es auch immer, dass du dich getraut hast, da mitzumachen. Mhm. Ja, warum nicht? Also das haben ja auch andere mitgemacht. Aber immer mit dem Tenor, ja, weil ich ja anders ausschaue. Und das ist mir selber ja gar nicht so bewusst gewesen. Also ich laufe ja nicht durch die Straßen als ich bin schwarze Frau, sondern ich laufe durch die Straßen als Sarah und definiere mich nicht eine Sekunde über meine Hautfarbe. Und dann wird einem bewusst, dass andere das durchaus tun.
Der andere Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als du gerade erzählt hast, dass du nicht bereust, aber trotzdem in deiner Erkenntnis weitergekommen bist, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir sowas in unserer Zeit, in unserer gegenwärtigen Zeit, gar nicht mehr erlauben. Also wir erlauben den anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht mehr Erkenntnisgewinne. Sondern wir wollen, dass sie immer alle super korrekt von Anfang an und für immer sind. Mhm. Und deswegen finde ich das, glaube ich, auch so wichtig, über diese Lernerfahrung zu sprechen, die man, ja, du warst 19, das ist ja klar, dass mit 19 habe ich wahrscheinlich noch Lego gespielt, ja. Dass irgendwie so natürlich wir auch nicht alles wissen konnten. Und wenn man deiner Biografie folgt, dann bist du ja selber mit deiner Familie geflohen, beziehungsweise deine Familie ist geflohen aus Äthiopien nach Deutschland. Das heißt, ich nehme an, du hattest bis zu deinem Leben nach Jeremy Stackdorf wurde relativ wenig Beziehungspunkte zu Äthiopien, außer vielleicht deiner eigenen Familie vor Ort, beziehungsweise mit der du gelebt hast. Dann zu erwarten, dass man alles richtig macht, ist natürlich auch gar nicht so einfach.
Das ist wirklich so. Gut, das ist schön, dass du es nochmal sagst. Ja, danke. War es auch nicht, tatsächlich. Ja.
Du hast ein Startup gegründet, beziehungsweise eine Firma gegründet, zusammen mit deiner Schwester, Nuru Coffee, und zusätzlich noch den Verein Nuru Women. Dazu werden wir auch gleich nochmal zum Gespräch kommen. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, habe ich eine Frage. Du hast bei der Sendung NDR Talkshow gesprochen über Kaffee. Und du wirkst wie die Kaffee-Expertin. Du weißt irgendwie, dass der Deutsche 142 Liter im Jahr trinkt oder so.
Ein bisschen mehr sogar, 162 Liter.
62, oh mein Gott, das ist so viel.
Ja.
Und da erinnerte ich mich an einen Sketch, ich glaube, das war von Eckart von Hirschhausen, der gesagt hat, letztendlich ist es alles auch eine Frage der Rhetorik, wie man über Wein redet. Mhm. Also man muss einfach die 3, 4, 5 Begriffe kennen. Ja, sowas wie, ja, der Wein ist gut im Abgang und man schmeckt noch das Eichenfass, das 3 Monate länger in der Sonne lag. Ja. Und dann wirkst du schon als Experte und Expertin. Aber wenn du mir jetzt eine Nespresso-Kapsel geben würdest, einen Nescafé ausgeben würdest oder einen selbst gepflückten, selbst gemahlenen und selbst gebrauten äthiopischen Kaffee von Sarah Nuru, ich wette, ich würde den Unterschied nicht schmecken.
Wirklich? Meinst du? Das ist aber schade.
Ich fürchte es.
Oh nein.
Ja. Wie viel, wie nennt man das denn? Also wie viel Unterschied speckt man da wirklich raus? Und wie viel ist aber auch einfach so Rhetorik?
Mhm. Also das ist eine gute Frage. Die wurde mir so eigentlich noch nie gestellt. Und es ist insoweit wahr, dass auch beim Wein merkt man das ganz klar, dass da sehr viel, nicht Hokuspokus, aber sehr viel drumherum und das so, es wird ja romantisiert und philosophiert und all das.
Ja,
genau.
Und der von Lidl, der ist auch nicht schlecht, ja, vor allem der eine. Und dann denkt man so, keine Ahnung.
Wobei es aber tatsächlich schon so, dass es einige Komponenten gibt, die wie so Merkmale sind, ob ein Kaffee gut ist oder nicht. Aber letztendlich muss ich dazu sagen, es ist ja immer sehr persönlich. Jeder hat einen anderen Geschmack. Jemand kann einen Instant-Kaffee lieben und einen aufgebrühten, mit Filter, Wasser aufgesetzten Kaffee total beschissen finden. Also das ist letztendlich immer sehr persönliches Empfinden, was man mag, was man weniger mag. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin keine Expertin im Hinsicht, wie jetzt die Sensorik, der Kaffeebohne und wie der beste das Röstprofil ist. Also da das muss ich immer schon mal disclaimen, weil...
Gibt es sowas wie Kaffeesommeliere?
Ja, die gibt's. Auch ist sogar auch Teesommelier. Ich hab einmal eine kennengelernt, die macht das für Tee. Und das gibt's tatsächlich. Und das ist die Berufe sind auch sehr berechtigt und wichtig, weil es gibt... Mhm. Ich will jetzt nicht wie so ein Nerd klingen, aber es gibt so viele Komponenten. Es sei über die Bohne, es ist eine Arabica-Bohne. Es gibt ja 2 verschiedene Bohnensorten, also Arabica und Robusta. Und die 2 haben dann je nach Herkunft, Bodenbeschaffenheit, Höhe, klimatischen Bedingungen auch dann, wie beim Wein auch, ein anderes Profil und auch eine andere Beschaffenheit. Und die kann man je nach Aufbereitung, wie man die pflückt, wie man die sonnentrocknet, aber dann auch weiterverarbeitet, macht schon was. Wenn du viel Liebe hineinsteckst und die Bohne pflegst, ist das Ergebnis viel besser und hochwertiger. Aber der Laie an sich, der sich nicht damit wirklich beschäftigt, der wird es tatsächlich, wie du sagst, nicht groß merken, weil man immer aus dem persönlichen Geschmack herausgeht. Aber es gibt enorme Unterschiede im Kaffeesektor. Und du kannst aber letztendlich die beste Bohne haben, aber es in der Röstung total zerstören, indem du es zu Null röstest, die ganzen Geschmackkomponenten verbrennst, aber auch in der, wie bereite ich das zu? Mache ich das in einer French Press, in einer Bialetti oder in einer Siebträgermaschine? Das macht auch nochmal tatsächlich was aus. Und ich sage immer, um es zu verdeutlichen, auch im Vergleich zu Wein, aktuell ist es so, als würden wir alle Tetrapack Wein trinken. Und wir kennen nur Tetrapack Wein und wir finden es okay. Aber es gibt eigentlich noch einen riesen Weinkühlschrank an unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das ist beim Kaffee genau so. Und so langsam kommt dieser Hype und auch diese ganzen Hipster-Barista, die sich mit dem die das Thema immer mehr in den Vordergrund bringen. Ich bin der Meinung, am Ende schmeckt es oder schmeckt es nicht. Und man muss auch keine Wissenschaft draus machen. Aber uns ist halt schon tatsächlich, auch warum wir Nuro Coffee gegründet haben, ist die Herstellung, die Produktion. Woher kommt der Kaffee? Unter welchen Bedingungen wird der Kaffee aufbereitet, zubereitet? Wer sind die Menschen, die das herstellen? Und da ein Bewusstsein zu schaffen, ist uns wichtig, weil wir glauben, erst wenn ein Bewusstsein da ist, ist auch die Bereitschaft da, mehr dafür zu zahlen. Und da haben wir uns verschrieben, weil wir schreiben uns nicht, also klar, wir verkaufen hochwertigen Kaffee, der schmeckt, aber das tun andere auch. Also da haben wir uns nicht neu erfunden. Uns ist tatsächlich eher wichtig, dass wir die Brücke zu Äthiopien, den Menschen, den Bäuerinnen und Bauern schaffen und da ein Bewusstsein aufbauen. Und wenn die dann zu einem anderen Kaffee greifen, aber der trotzdem auch nachhaltig ist, und dann haben wir unseren Job getan. Also das heißt nicht, unsere Arbeit erstreckt sich nicht darin, dass wir wollen, dass ausschließlich Nuro Coffee getrunken wird. Das nicht.
Du hast dich mit deiner Schwester dann also zusammengetan, deiner Schwester Sali, und hast mit ihr dann Nuro Coffee gegründet. Zwei Fragen dazu. Warum Kaffee? Und wie ist es, mit einer Schwester eine Firma zu machen, wenn man Konflikte hat zum Beispiel?
Ja, das ist einige Therapiestunden gebraucht und Coachings. Und wir sind immer noch nicht ganz über dem Berg. Also es gibt immer noch Reibereien. Aber wir haben uns für den Verkauf von Kaffee überhaupt entschieden. Nicht nur, weil unsere Mutter immer mittwochs die Kaffeezeremonie macht und wir mit dem Produkt und mit dieser Wertschätzung des Kaffees aufgewachsen sind, sondern eigentlich und ursprünglich, weil wir eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell finden wollten. Also unser Ansatz war nicht, einfach ein Business zu gründen, weil wir Bock haben, Unternehmerin zu sein, sondern weil wir explizit nach einer Alternative suchen wollten. Ich bin, wie ich eingangs erwähnt habe, immer wieder nach Äthiopien gereist, im Auftrag einer Entwicklungsorganisation, habe sehr viel Fundraising betrieben, habe nach Spendengeldern nicht gebettelt, aber gehofft, und immer im Kontext der bedürftigen Menschen in Äthiopien, die ewig armen, habe halt dieses Klischee bedient, die armen Kindern mit Blähbauch und Fliegen in den Augen, die die Hilfe des Westen brauchen.
Und auch so eine Art Saviorism, ne? Du reist dann quasi als prominente Person in ein armes Land und rettest dann dort Kinder.
Richtig. Und die Äthiopier sind sehr, sehr stolz. Und ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass sie nie kolonialisiert worden sind und diese Unterdrückung des Westens nicht so kennen. Dass sie immer zu mir gesagt haben, es ist ja schön und gut, dass du auf das Land aufmerksam machst, aber wir sind so viel mehr, Sarah. Indem du das machst, zeigst du uns immer von dieser bedürftigen, unterwürfigen Seite. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ich zu dem Zeitpunkt meiner Schwester Sali in Prenzlauer Berg in einem WG gewohnt habe, in dem ohne Aufzug mit 66 Stufen. Und ich aus einer Reise aus Äthiopien zurückkam. Ich meinte, ich würde so gern Äthiopien, das Land, unterstützen, aber aus einer anderen Perspektive. Und so kamen wir langsam, aber sicher auf das Konzept des Social Business, also dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Und habe mich dann mit dem Prinzip von Mohammed Yunus, der auch einen Friedensnobelpreis bekommen hat für seine Arbeit, und auch das Konzept des Social Business auseinandergesetzt und haben dann überlegt, wie können wir dieses Konzept auf Äthiopien ummünzen. Und da kamen wir relativ schnell auf Kaffee, weil Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Der Name Kaffee aus der Region Kaffa kommt, wo der Kaffee einst entdeckt worden ist, vor Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren. Und auch gleichzeitig das größte Exportgut des Landes ist. Und dann war für Sali und für mich relativ schnell klar, wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also warum nicht wir? Sehr naiv. Wir hatten keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Und alle um uns herum, inklusive der eigenen Familie, haben uns für verrückt erklärt. Nicht nur, dass wir uns in einem uns total fremden Feld ausprobieren wollen, aber auch in einem so männerdominierten Feld. Der Kaffeesektor ist sehr, sehr männerverbreitet und vor allem auch ein sehr umkämpfter Markt. Also es hat ja kein Mensch auf noch eine Kaffeesorte gewartet und schon gar nicht von zwei Schwestern, die keine Ahnung haben. Und alle haben gesagt, warum? Warum macht ihr das? Und erst als wir dann im Auftrag des Kaffees das erste Mal nach Äthiopien gereist sind und im Landesinneren waren und die Kaffeeproduktion mit eigenen Augen gesehen haben und feststellen mussten, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, was es heißt, handverlesenen Kaffee zu trinken, dass es eben nicht so romantisch ist, wie es klingt, sondern dass es mühsame Fleißarbeit ist und dass wir als Konsumenten, die jeden Tag selbstverständlich den Kaffee trinken, überhaupt keine Ahnung haben, was es bedeutet. Mhm. Und das war für uns letztlich der Anstoß, der finale Anstoß zu sagen, jetzt erst recht, die Geschichte wollen wir erzählen, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie, auch keine Ahnung haben, wie wir das umsetzen sollen, war uns aber diese Mission total wichtig, sodass wir angefangen haben, uns wirklich da reinzufuchsen, immer wieder nach Äthiopien zu reisen, zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen konventionellen Kaffee, also Kaffee von großen Plantagen, Monokulturen, die meistens im Besitz von eben eine Person ist, die Plantage gehört und die Bauern und Bäuerinnen Tagelöhner sind. Oder die Alternative, wenn wir mit Kooperativen zusammenarbeiten, was ist überhaupt eine Kooperative? All das zu verstehen, hat Jahre gedauert und hat uns auch, Sali und mich, näher gebracht. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, herauszufinden und auch eine Lösung zu finden, eine Alternative zu schaffen. Und wir wurden so langsam aber sicher von Schwestern zu Partnerinnen und von Partnerin zu Geschäftspartner. Und also es hat auf jeden Fall oft Reibungen gegeben, gerade in der Gründungsphase, wenn man selber unsicher ist, nicht weiß, ob der Weg, den man gegangen ist, auch irgendwann mal ein Ziel hat oder zu einem Erfolg führt. Aber wir ergänzen uns sehr gut, weil wir sehr unterschiedlich sind. Und das, glaube ich, hat überhaupt dazu geführt, dass wir das geschafft haben, dass wir uns nicht gegenseitig umgebracht haben. Und dass wir trotz allem dran geblieben sind. Und ich habe ja noch zwei weitere Schwestern. Wir sind zu viert. Und wir sagen uns immer gegenseitig, es hat schon die richtigen zwei Schwestern getroffen, die sich zusammengetan haben, weil wir miteinander können und uns auch so akzeptieren, wie wir sind. Also sie ist eher die Scheue, die ist jetzt nicht so eine, ich wollte sagen Rampensau, aber das stimmt so nicht, ich bin es auch nicht, aber ich bin halt, ich habe kein Problem, über das Thema zu sprechen, während sie das nicht so gern macht und lieber operativ im Hintergrund die Fäden zusammenhält und ich nach außen mehr bin, haben wir aber ganz klare Rollen und auch beide unsere gleichwertige Berechtigung.
Und wo steht ihr jetzt genau mit dem Business? Man kann online Kaffee kaufen inzwischen von eurer Marke. Und dann habt ihr noch die Organisation Noro Women gegründet. Wie hängt das zusammen?
Also wir sind jetzt ein wachsendes Unternehmen. Also wir haben jahrelang alles zu zweit gemacht, vom Verschicken, Verpacken über Social Media und all das. Aber haben jetzt ein Team von 8, wir sind jetzt zu 8 und wachsen organisch. Also wir sind komplett eigenfinanziert, haben keine Investoren und finanzieren uns aus dem Verkauf des Kaffees. Aber 50% unserer Gewinne, mindestens aber 1 Euro pro verkauften Kilo, fließen unserem Verein Noro Women, den wir extra gegründet haben, um Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen an Frauen zu geben, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben. Weil wir gemerkt haben, dass entlang der Wertschöpfungskette es die Frauen sind, die die ganze Arbeit machen. Mhm. Von der Aufbereitung, Zubereitung und so weiter. Aber diejenigen sind, die am wenigsten verdienen. Und wir festgestellt haben, was ist mit den Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben? Was für eine Einnahmequelle haben die? Und um ihnen, also die Frauen, die eben keine Existenz oder unabhängige Existenz haben, wollen wir aus dem Verkauf heraus Perspektiven geben, sodass sie sich, indem sie sich ein eigenes Business aufbauen können, in einer Form, wie auch immer sie sich das vorstellen, sei es Getreide, einen Kornspeicher für Getreide oder...
Also es muss nichts mit Kaffee zu tun haben?
Nein, überhaupt nicht. Es muss nicht mit Kaffee zu tun haben. Uns war es wichtig, dass wir wirklich eben Frauen unterstützen, die keinen Zugang haben, weil wir gemerkt haben, weil wir in die Unabhängigkeit der Frauen setzen und auch glauben, dass also es wir uns auch für Kredite entschieden haben. Es sind keine Spenden, sondern es sind Kredite, die die Frauen zurückzahlen. In der Regel innerhalb von 24 Monaten. Nicht an uns, sondern es werden so Women Association gegründet, Frauengenossenschaften, wo das Geld wieder zurückfließt, also in diesen Frauenvereinigung. Und dadurch, dass sie auch Zinsen zahlen, ist das Volumen, das sie zurückzahlen, wird immer größer. Und wenn sie zum Beispiel eine Investition tätigen wollen oder expandieren wollen, ziehen sie das Geld, den zweiten Kredit, aus diesem Topf heraus, wo viele Frauen noch eingezahlt haben, sodass wir raus sind. Weil uns ist wichtig, dass wir kommen, um zu gehen. Also wir glauben daran, dass Frauen aus eigener Kraft heraus sich was aufbauen können, ihren Wohlstand aufbauen und dass es letztendlich nur eine Starthilfe braucht. In all den Frauen sehen Sali und ich nicht nur uns selber, sondern natürlich auch unsere Mutter, meine Schwester, meine Großmutter. Denn meine Mama, die ist Mitte der 80er Jahre auch nach Deutschland geflüchtet mit meinen zwei Schwestern aufgrund der Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Und uns deshalb so wichtig ist, Perspektiven zu schaffen. Also man spricht ja immer so gern von Fluchtursachenbekämpfung. Das ist eine Sache, wenn man vor Krieg, sexualisierte Gewalt und Hunger flieht. Aber ich finde, Menschen sollten nicht fliehen, weil ihnen die Perspektive fehlen. Weil also kein Mensch geht ja freiwillig, verlässt ihr Land und hat ein Gut. Sondern oft eben, weil ihnen diese Perspektive fehlt. Und da wollen wir ansetzen und diese Perspektiven geben. Und das ist das, was wir tun, und konnten schon über 400 Frauen mit so einem Kredit unterstützen. Und sind sehr stolz darauf, dass wir in relativ kleinem Team das hinbekommen haben und gar nicht das Bestreben haben, je weniger Mitarbeiter sind, umso mehr bleibt unterm Strich übrig, umso mehr können wir investieren in Nuro Women. Und das ist das, was wir tun.
Ich war vor vielen Jahren, mit der Christoffel-Blinden-Mission einmal unterwegs in Bangladesch und habe zum ersten Mal mit eigenen Augen erster Hand gesehen und erlebt, wie auf der einen Seite Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, wo sie helfen kann, aber wo sie auch Schaden anrichten kann. Und ich bin dann also völlig desillusioniert zurückgekehrt und habe dann ein YouTube-Video gesehen von Gary Horgan. Er ist der ehemalige Präsident und Chief Executive Officer von International Justice Mission, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für die Rechte der Opfer von Menschenhandel, Sklaverei und so weiter einsetzt. Und der hat einen TED-Talk gehalten, wo er sagt, dass eigentlich Entwicklungshilfe weltweit hochproblematisch betrieben wird, weil es erstmal, also man kippt halt Geld irgendwo rein und dann wird eine Schule gebaut, dann wird ein Brunnen gebaut, damit Mädchen zur Schule gehen können zum Beispiel. Und das klingt erstmal alles super. Aber dann stellte man fest, dass die Mädchen auf dem Weg zur Schule vergewaltigt wurden. Und dann hat man als einzige Antwort von Entwicklungshilfe gesagt, okay, da müssen wir die Schulen näher an die Dörfer bauen, damit der Weg nicht so lang ist. Und er meinte, trotzdem wurden die Kinder misshandelt. Und das führte dann dazu, dass in einigen Ländern die Mädchen nicht mehr zur Schule gegangen sind. Und das Gleiche mit Brunnen, das Gleiche mit Arbeitsplätzen und so weiter. Und dann meinte er, es ist ein großes Problem weltweit, dass wir eigentlich nicht dafür sorgen, dass es Rechtsdurchsetzungen gibt in Ländern, wo arme Menschen wohnen. Dass wenn du arm bist, weder die Polizei noch die Anwälte dir zur Verfügung stehen, um für dein Recht zu kämpfen. Mhm. Und dass die dann viele Projekte jetzt machen und auch ausprobieren in Brasilien unter anderem, wo man eben versucht, vor Ort Anwaltskanzleien auch zu etablieren, auch Polizeien zu informieren, dass auch arme Menschen Rechte haben und wie man diese schützt. Weil wenn du nichts hast und jemand klaut dir deine einzige Ziege, dann ist der Schaden natürlich immens größer, als wenn du 10.000 Ziegen hast und dir fehlen 20. Und das fand ich unglaublich spannend, so eine neue Perspektive in das Thema Entwicklungszusammenarbeit zu sehen, dass es eben oft auch eine Frage von Recht und Gerechtigkeit ist. Mhm. Und dann drehte der das weiter und meinte, ja, wir glauben halt immer, das passiert in der sogenannten dritten Welt oder in den sogenannten im globalen Süden oder wie man das heutzutage nennt. Und dann spielte der eine Audiodatei ab von einer Frau in den USA, die bei der Polizei anruft und sagt, ja, Officer, hier will jemand in meine Wohnung rein und droht mich umzubringen. Können Sie bitte einen Schreife vorbeischicken? Und dann sagt die Frau des Sheriffs oder des Callcenter, sagt dann, ja, leider haben wir gerade kein Benzin in unseren Fahrzeugen. Und der Sheriff hat Wochenende, rufen Sie Montag wieder an. Und am nächsten Tag war die Frau tot. Und ich fand das halt so krass, weil wir glauben halt immer so, schlimme Sachen passieren woanders und nicht bei uns. Aber wenn wir eben anfangen, die Rechte der armen Menschen, egal ob hier oder woanders, und oft sind es Frauen, nicht ernst nehmen, dann brauchen wir uns eigentlich auch um alles andere nicht kümmern. Siehst du das ähnlich? Ist das da auch eine Motivation von euch?
Also es ist ein super spannendes Thema. Also ehrlich gesagt habe ich das auch nie, also von dieser Perspektive gar nicht so beleuchtet und durchdacht. Also ich muss mir den Link noch, also verlinkst du den Link?
Das war genau.
Okay, ja, super.
Packe noch in die Shownotes, genau.
Ja, sehr super, sehr gern, weil ich finde, das würde ich sehr gern mir anhören. Und aber du hast recht, als ich mein Buch geschrieben habe, war ich auch sehr kritisch gegenüber Entwicklungshilfe. Also ich bin kein Fan von Bashing oder so. Die anderen machen es falsch und du machst es richtig, weil das glaube ich nicht. Aber dass es tatsächlich so ist, dass Entwicklungshilfe weiterdenken muss und es bringt, wie du sagst, eine Schule zu bauen ist eine Sache, aber wenn die wenn die nicht wissen, wie sie lesen und schreiben, also wenn sie nicht einen Stift und Papier hat, bringt die Schule auch nichts. Und oder wenn es keine LehrerInnen gibt, die ausgebildet werden im ländlichen Bereich. Also das ist, es hört nicht nur mit dem Brunnen oder mit der Schule auf, sondern man muss auch den Menschen beibringen, wie sie das warten können, wie sie selber unabhängig damit umgehen können, um eben nicht in diese Abhängigkeit zu geraten. Aber auf die Frage zurückzukommen mit dem Rechtssystem, das stimmt. Und das ist etwas, das wir uns noch nicht beleuchtet haben. Und ich deshalb sehr, sehr gerne den Link mir angucken möchte, um auch zu schauen, wie kann man da drauf denken und wie kann man da weiter spinnen. Aber gerade für die Entwicklungszusammenarbeit im größeren Kontext, das Bundesministerium und all das, wo sehr viel Gelder im Umlauf sind, dass man da den Fokus auch mit drauflegen sollte. Das ist noch wirklich, also da würde ich gerne noch drauf denken, ja.
Und du merkst, wir befinden uns schon in der zweiten Aufgussphase. Wir reden über Probleme. Und ich finde das auch, also ich habe immer weniger Antworten, ich habe immer mehr Fragen, was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Mein Großonkel hat jahrelang Brunnen in vielen afrikanischen Ländern gebaut. Und kurz bevor er in Rente ging, hat die Schweiz eine Studie gemacht, in der herausgefunden wurde, dass die Kindersterblichkeit gestiegen ist, seitdem es die Brunnen gibt. Und als man versucht hat herauszufinden, woran das lag, dann stellte man fest, dass die Kinder zwar jahrelang sauberes Wasser tranken, aber als die Brunnen kaputt gingen, das Wasser plötzlich verseucht war und die Bevölkerung vor Ort einfach nie Immunsysteme entwickeln konnte, um mit diesem verseuchten Wasser umzugehen. Und deswegen die Kindersterblichkeit stieg. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Brunnen nicht kaputt gehen. Und dann die Leute vor Ort ausgebildet, wie man Brunnen repariert mit lokalen Materialien und Werkzeugen. Und stellte dann fest, dass die Schlosser und Schlosserinnen, die Brunnen reparieren sollten vor Ort, Heimische, die Materialien lieber verwendet haben für andere Dinge, wie zum Beispiel Messer. Und das kann man natürlich von außen jetzt auch nicht bestimmen, wofür die Materialien verwendet werden müssen. Und es ist auch vermessen, paternalistisch zu urteilen, ihr dürft es nur dafür verwenden. Aber es zeigt ja auch so ein bisschen, dass anscheinend Messer ein größeres Problem sind für Menschen vor Ort als Brunnen. Also wie kriegt man das wirklich so hin, dass man die Probleme löst, die gelöst werden müssen, und schafft nicht neue?
Ja, ich glaube, dass halt was sehr wichtig ist, dass man egal wo man hingeht, in welche Region, in welchem Projektgebiet und all das, dass man nicht versucht, die westlichen Perspektiven umzustülpen und nach Schema F überall das wiederholt, was man aus der Vergangenheit kennt, sondern dass man wirklich bedarfsorientiert, je nach Region mit der Bevölkerung direkt im Austausch ist und fragt, was braucht ihr? Braucht ihr einen Brunnen oder braucht ihr, wie du sagst, Messer, weil ihr, ich weiß nicht, weil da der Bedarf ist, weil sie, keine Ahnung, jagen oder so, ich weiß es nicht. Aber dass man tatsächlich eben das Einbeziehen der Bevölkerung und auch nicht ungefragt kommt, sondern bedarfsorientiert wirklich in ein Gebiet geht. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe auch nicht auf alles eine Antwort, leider nicht. Und obwohl wir jetzt auch im Blick auf die Uhr, auf die Lösung, wie kann man das besser machen? Aber auch da glaube ich, dass man einfach die Hoffnung nicht verlieren darf und dass man guckt, dass es eben, es gibt dann so tolle Organisationen oder auch Menschen wie eben Gary heißt er, oder? Von dem du erzählt hattest.
Gary Hagen,
die, die mit guten Ideen kommen, die zu Ende gedachten Ideen kommen und dass man gerade solchen Leuten auch unterstützen muss und bevor man irgendwie Geld in Projekte steckt, die sowieso bereits ausfinanziert sind, lieber dann eben so kleinere Projekte unterstützt, die viel weniger Mittel haben, aber den richtigen Ansatz haben.
Inwiefern spielt das Thema Menschen mit Behinderungen bei Neurocoffee oder Neurorömen eine Rolle? Kommt es vor?
Es kommt vor. Das ist etwas, was wir gar nicht nach außen kommunizieren oder so, aber es ist so, dass wir mit einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, eine Werkstatt zusammenarbeiten, die für uns den Versand machen. Und da haben wir Berührung haben. Das Ziel aber sein muss, wenn man guckt, also die Werkstätte haben ja auch einen Auftrag, dass sie für den offenen Arbeitsmarkt vorbereitet werden und nicht nur in ihren Instituten bleiben sollen. Und so weit sind wir aber noch nicht, dass wir in unserem Office oder in unserem, wir haben gar keine eigene Logistik, da direkt mit Menschen mit Behinderung zu tun haben.
Und vor Ort in Äthiopien? Wahrscheinlich ist da das Thema auch nochmal ganz anders gelagert.
Da ist es ganz anders gelagert. Also es ist auch wirklich etwas, da spricht mich meine Mutter immer wieder drauf an, die sagt, dass es für Menschen mit Behinderung überhaupt, also die sind total in Vergessenheit geraten. Die werden isoliert in Form von, die werden nicht sichtbar gemacht. Wenn die Eltern sterben, sind die total auf sich selbst gestellt. Und es gibt kein Netzwerk, wo sie aufgefangen werden. Das Gleiche ist auch für Menschen, die mit alten Menschen, das ist genauso. Deswegen haben äthiopische Familien sehr viele Kinder in der Hoffnung, dass sie versorgt werden durch die Kinder. Aber es keine Städte gibt für so Altersheime oder eben auch eine Städte, wo Menschen mit Behinderung zusammenkommen, aufgefangen werden können und auch sichtbar werden.
Eine Frage, die ich allen Gästinnen dieses Aufzugs immer stelle, mit der Bitte, nicht die eigene Organisation zu nennen. Welchen Verein oder welche Organisation hältst du für besonders unterstützenswert und wohin können unsere HörerInnen sich wenden, spenden, engagieren, wie auch immer?
Ach, da gibt es wirklich viele tolle. Ich muss kurz überlegen, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich. Es gibt ja im Tierschutz, aber auch im Community-Building-Bereich gibt es tolle Organisationen. Ich muss mal kurz überlegen, welche will ich jetzt besonders hervorheben?
Vielleicht irgendeine, die noch nicht jeder kennt. Also ja. Wenn du persönlich davon überzeugt bist, dass du dich vielleicht auch selber mal vor Ort umgesehen hast oder so.
Ich habe, ich weiß jetzt ehrlich, es gibt so ein, ich heiße glaube ich Little Sun, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt aber einen Verein, die so kleine Sonnenlichter, also so kleine, wie so eine Sonnenblume als Licht produzieren und verkaufen. und die in Länder des globalen Südens verteilen, sodass sie eben nachts, also das sind so Solarlichter, die heißen Little Suns. Die fand ich ganz spannend, weil das so smart ist. Tagsüber werden die mit Sonne aufgeladen und helfen dann abends eben dann von A nach B zu kommen, weil es natürlich selten Straßenlaternen gibt. Oder eben, wenn Kinder früh morgens in die Schule gehen müssen, dass sie dann eben Licht haben.
Wir nähern uns dem dritten Aufguss. Jetzt geht es quasi so ein bisschen um die Frage, wie lösen wir Probleme in unserer Gesellschaft? Und da bist du ja prädestiniert als Gründerin, als Unternehmerin in dem Bereich mit viel Erfahrung schon, ja, sagen wir mal, teilen kannst. Was würdest du jemandem raten, der wie du etwas starten will, auf der Sinnsuche für etwas ist? Wo fängt man an zu suchen?
Ich glaube, es fängt bei einem selber an, dass man tatsächlich sich mit sich selbst beschäftigt und mal in sich hineinhorcht und guckt, was sind die Themen, die mich beschäftigen, was sind die Themen, die mich umtreiben, und dann versucht wirklich so ein bisschen danach zu gehen, zu gucken, wenn mich jetzt das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann, dass man im Kleinen erstmal anfängt. Man muss nicht sofort ein nachhaltiges Unternehmen gründen, sondern erstmal gucken, wie kann ich im Alltag möglichst nachhaltig leben und daraus was aufbauen, oder auch sich mit anderen kurzschließen, sich austauschen. Das hat uns extrem geholfen, als wir die Idee hatten und das Anfang, zu Beginn nur ein Traum war, haben wir angefangen, darüber zu sprechen, also es auch bewusst auszusprechen, denn nur dann wird es zur Realität. Mhm. Und weil wenn man das immer nur für sich behält, bleibt es nur ein Traum. Aber wenn man anfängt, darüber zu sprechen, man weiß nie, wie man begegnet. Wir haben, man hat immer dieses Gefühl, oh, erst wenn das in trockenen Tüchern ist, dass man darüber sprechen sollte oder dass man die Angst hat, dass jemand die potenzielle Idee klauen könnte oder dass man als verrückt erklärt wird oder dass einem abgesprochen wird. Und aber wir haben die Erfahrung gemacht, je selbstbewusster wir darüber gesprochen haben. Wir haben immer, also jetzt zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang dann im Ausland gewohnt, als ich in der Selbstfindungsphase war und ich nicht wollte, dass die Menschen mich als das Model wahrnehmen oder ich habe nie gesagt, ich bin Model, sondern ich habe immer gesagt, ja, ich habe vor, ein Unternehmen zu gründen, ein Social Business, und habe immer erzählt, wohin ich will, obwohl ich da noch lange nicht war. Und das war immer hochspannend. Man muss nicht immer das fertige Ergebnis schon haben, sondern man kann ruhig auch darüber reden. Es gibt nicht umsonst das Sprichwort fake it until you make it. Dass man, weil man nie weiß, wie man begegnet, wem einem vielleicht helfen kann, welche Türen dadurch geöffnet wird. Und das kann ich eigentlich jemandem raten, wenn jemand was ins Handeln kommen möchte, etwas tun möchte, dass man wirklich anfängt, darüber zu sprechen, was man vorhat, und sich austauscht. Ich habe in der Zeit mich mit sehr vielen Gründerinnen getroffen, versucht, Netzwerke zu schließen, aus deren Fehlern, aus deren Wissen zu schöpfen, und das hat geholfen, dem Traum immer näher zu kommen.
Liebe Sarah, es macht unglaublich viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten, weil ich das Gefühl habe, dass du unglaublich viel Erfahrung in dem Bereich hast, für den du dich engagiert hast und von der Pike auf alles selber dir erarbeitet hast, also gerade was Nugo Coffee und so weiter angeht, und das spürt man. Also ich spüre, dass da Tiefe drin steckt, die viele andere UnternehmerInnen, die auch in dem NGO-Bereich unterwegs sind, oft gar nicht leben und haben und auch keinen Bezug zu diesem Thema haben persönlich. Das ist bei dir anders, und das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass du mir überhaupt deine Zeit geschenkt hast, dass wir zusammen sprechen, und auch, dass du gerade gesagt hast, das freut mich zu hören, weil mir selber ist man immer so unsicher und weiß eigentlich nicht, bin ich auf dem richtigen Weg, weiß ich das alles? Eben weil man sich das so autodidaktisch angeeignet hat, ist man leider oft mit Selbstzweifeln geplagt. Aber umso mehr freue ich mich, dass du das so empfindest. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich das schon zum Ausdruck gebracht habe, aber ich finde deine Arbeit und das, was du tust, so wichtig. Und und auch so gut, dass du deine Stimme und auch, weißt du, es geht auch hier wieder um Sichtbarkeit. Und ich finde es toll, dass du so sichtbar bist und so dein Licht mit uns teilst und dein Wissen. Und auch mich, wir waren ja schon mal im Kontakt, eben auch mich aufklärst und mir auch einen Spiegel vorhältst, was man besser machen kann in unterschiedlichen Bereichen. Und dafür auch nochmal danke. Und ich hoffe, wir sehen uns persönlich mal.
Sehr gerne. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Thema Werkstätten und behinderte Menschen zum Beispiel, das ist jetzt das, wo ich mich einigermaßen auskenne, dann könnt ihr gerne jederzeit auf uns zukommen. Oder wir treffen uns mal auf einen Nuro-Coffee vor Ort in der Schweiz oder in Berlin.
Gerne in Berlin, weil es steht sowieso noch aus. Das steht schon lange aus, dass wir das machen müssen.
Sehr gern. Also, dann die Aufzugtür geht auf. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.